Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Roald Dahl ist Autor von einigen Kinderbüchern. Zum Beispiel hat er Charlie und die Schokoladenfabrik geschrieben. Und der Verlag dieser Bücher, Puffin, der hat in den Büchern sogenannte Sprachglättungen jetzt vorgenommen. Da geht es dann zum Beispiel um eine Person aus diesem Roman, Augustus Glubsch. Und der wird jetzt nicht mehr als fett bezeichnet wie vorher, sondern als enorm. Und die Figuren der Oompa Loompas, das sind so kleine Figuren, die da vorkommen, die werden jetzt genderneutral. Wir hatten heute Morgen den Leiter des Literaturhauses Hamburg im Interview, Rainer Moritz, und der sagt das zu diesen Sprachglättungen.
Man hat das Gefühl, es wird ganz verkannt, was Literatur ist, dass Literatur eben nicht den Gesetzmäßigkeiten von pragmatischer Rede, von öffentlichen Diskursen folgt, sondern dass Literatur immer dazu da war, uns zu verstören und sozusagen gegen den Mainstream auch zu positionieren. Und jetzt hat man vielerorts das Gefühl, das gilt ja auch manchmal für Rundfunkanstalten, das gilt für Zeitungen, dass man gar keine Verstörung mehr zulassen will, dass man auch den Leserinnen und Lesern gar nichts mehr zumuten will, keine Unterscheidungskraft mehr zuspricht. Und deswegen, glaube ich, kommt diese Emotion in diese Debatten.
Und mich interessiert jetzt weniger mit meinem Gast Steffen Mau, ob wir inhaltlich das in Ordnung finden mit diesen Sprachglättungen, sondern eher diese Aussage, da hat mich interessiert, dass er eben von diesen Emotionen spricht, von so einer Emotionalisierung. Wer auch emotional darauf reagiert hat, ist Salman Rushdie, der hat von Selbstzensur gesprochen. Also da merkt man, da kocht es irgendwie hoch, da ist irgendwo ein Knopf gedrückt und Reaktionen schießen hoch. Vielleicht ein bisschen wie bei den Briefen, von denen wir es ja gerade hatten. Und ich möchte darüber sprechen mit Steffen Mau. Er ist Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Mau, würden Sie Rainer Moritz da zustimmen, dass eben das, was damit zu tun hat, was man der Gesellschaft zutrauen kann und will?
Ja, in gewisser Weise würde ich ihm schon zustimmen. Also das ist eine Form von Emotionalisierung. Also wir sprechen von Triggerpunkten häufig in der Forschung. Also wir machen jetzt so ein kleines Projekt dazu, um festzustellen, was Leute eigentlich dazu bringt, dass sie von einer sozusagen rationalen und überlegten Haltung zu einem bestimmten politischen Sachproblem zu so einer starken Emotionalisierung kommen. Also wo trifft man irgendwie eine Nervenbahn der Gesellschaft, dass man irgendwie sagt, nee, das möchte ich nicht und da verwahre ich mich jetzt dagegen. Und Sprachpolitik ist so ein Fall, also zum Beispiel Eingriffe in Literatur oder Autorenrechte, Erwartungen, gendergerechte Sprache zu nutzen. Das sind alles so typische Triggerpunkte, die wir so in unseren Studien dann auch beobachten können, wo Leute sehr häufig in einer Abwehrhaltung, so eine rote Linie wird markiert, also bis hierher und nicht weiter. Und die Frage, die wir uns stellen, ja, woran liegt das eigentlich? Was macht diese Triggerpunkte aus? Warum reagiert man da eben als bei anderen politischen Sachfragen?
Und erforschen Sie das? Also kann ich mir das vorstellen, dass Sie dann immer weiter provozieren und warten, bis jemand explodiert? Oder?
Ja, wir machen das sozusagen in qualitativen Studien, wo wir Forscherinnen und Forscher dann hinter einer Glasscheibe sitzen und dann so bestimmte Überschriften aus den Medien, also Zeitungsüberschriften, dann in eine Diskussionsgruppe reinbringen, die sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise zusammengesetzt ist. Und da steht jetzt zum Beispiel drin, dass Lastenfahrräder öffentlich unterstützt werden sollen.
Großer
oder
Trigger.
Dass bestimmte Behörden die Gendersprache einführen sollen oder dass es eine Vermögensteuer geben soll. Und dann können die Leute selber auswählen, welches Thema sie am meisten aufregt. Und da kann man sozusagen dann sehen, welche Trigger, und dann versucht man rauszufinden, warum ist das eigentlich so? Das heißt, die erklären das. Und das hat häufig was mit Verhaltenszumutungen zu tun. Also, dass bestimmte habituelle Formen, also bestimmte Alltagspraktiken, dass die verändert werden sollen. Und bei der Sprache ist es ein besonders tiefer Eingriff, gegen den sich viele Leute verwehren. Vor allen Dingen auch im Hinblick damit, dass sie eben das Gefühl haben, das kommt von außen, ist quasi eine offiziöse Sprache, die ihnen entgegengebracht wird, und das ist nichts, was natürlich gewachsen ist. Und das führt natürlich zu kulturellen und auch sozialen Irritationen und eben auch starken Abwehrhaltungen.
Was ich mich aber frage, ist das was Neues? Also manchmal muss man sich ja auch laut engagiert streiten und ich denke jetzt zurück, da war ich noch nicht auf der Welt, aber als das Wort Fräulein abgeschafft werden sollte, da gab es auch, also zugunsten von Frau, ne, dass man eben auch unverheiratete Frauen nicht klein macht dadurch, da gab es auch erstmal komplett hochgezogene Augenbrauen, Heiterkeit in der Politik, kein Ernst nehmen, und heute ist dieses Wort unvorstellbar, und das heißt, auch da war vielleicht dieses Wort eine Art Trigger, vielleicht nicht so hochgepusht, weil es die sozialen Medien noch nicht gab, aber ist das jetzt wirklich anders geworden?
Nee, das ist nicht neu, das gibt es natürlich immer. Aber es gibt natürlich auch Dinge, auf die man stark reagiert hat, die dann sich nicht weiterentwickelt haben. Also wir gucken jetzt immer nur auf die Dinge, die dann tatsächlich sich auch verändert haben. Aber wir haben natürlich viele in der Geschichte auch viele Vorstöße gehabt, auch sprachpolitische Vorstöße, die einfach nicht durchgekommen sind, weil die keine gesellschaftliche Resonanz gefunden haben. Und ich würde schon sagen, ja, es geht jetzt gar nicht um das einzelne Kinderbuch oder sozusagen eine Sprech- oder Schreibweise in einem Behördenbrief, das ist gar nicht der Punkt, sondern die Leute interpretieren das sozusagen als Serie, als Teil einer längeren Entwicklungskette, wo sie das Gefühl haben, jetzt kommt das schon wieder, also das ist jetzt das Nächste. Und dadurch haben sie so ein bisschen das Gefühl, wir sind in so einer abschüssigen Rampe, also alles bewegt sich so ein Stück weit von mir weg und dann sagen sie irgendwann, halt bis hierher und jetzt stopp, jetzt mache ich das einfach nicht mehr mit. Und es gibt eben auch den Vorwurf an diejenigen, die jetzt dieses Sensitive Reading machen und so weiter, dass da so ein starker Purismus sich dann letzten Endes verwirklicht.
Also das Sensitivity Reading ist dieses achtsame Lesen, ne? Darauf achten, wo muss man vielleicht glätten.
Ja, oder? Bis dahin, dass es so etwas geben könnte wie so ein sprachpolitisches Kammerjägertum, wenn man das nennen möchte. Also wenn dann Begriffe wie Fett nicht mehr verwendet werden dürfen oder Idiot nicht mehr verwendet werden darf. Ich glaube, es gibt wenig Dissens darüber, dass man das N-Wort nicht mehr nutzen sollte, auch das Fräulein ein veraltetes Wort ist. Aber sozusagen, da ist dann letzten Endes eine Diskussion darüber, was ist dann überhaupt noch, sozusagen, wo ist eigentlich die Grenze von dem Ganzen? Und die Leute, glaube ich, haben so ein Empfinden für auch die Diskrepanz zwischen ihren alterssprachlichen Äußerungen, wo diese zum Teil diese Wörter noch genutzt werden. Also vielleicht nicht das N-Wort, aber das Wort Fett ist sozusagen ein alterssprachlich übliches Wort. Und dann gibt es sozusagen die Literatur, die davon bereinigt wird. Und das führt eben zu bestimmten auch Dissonanzen. Ne? Also dass man irgendwie sagt, ja, das sind ja wirklich zwei Welten, die sich doch wenig aufeinander beziehen. Und das zu verarbeiten und diese Arten von Irritation dann auch auszuhalten, das ist, glaube ich, das, was diese Triggerpunkte dann auch so besonders macht.
Steffen Mau hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie auch mitdiskutieren möchten oder jetzt gerade auch vielleicht Ihr Triggerpunkt erreicht war und Sie am liebsten reagieren möchten, dann können Sie das morgen in unserer Sendung tun. Da öffnen wir nämlich wieder das virtuelle offene Studio. Da ist der stellvertretende Chefredakteur der Zeitung Die Welt zu Gast, Robin Alexander. Und ab kurz vor 12 können Sie sich in den Videostream zuschalten, mitchatten. Und nach der Sendung gibt es dann noch eine Redaktionskonferenz mit Ihnen allen per Video. Sie können sich da anmelden unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Und wir freuen uns auf Sie.